Talk mit Tees.
Das ist lustig, weil die Leute, mit denen ich damals das gemacht habe, die wundern und reiben sich natürlich auch die Augen, was aus mir geworden ist. Also früher so quasi hipper DJ und jetzt einer mit Krawatte und Anzug. Das ja, ist schon eine interessante Metamorphose, die man da vollzogen hat.
Was hattest du für eine Frisur als Rapper in der Zeit?
Ah, das ist eine sehr tiefgründige Frage, Christian. So frech kommt weiter, habe ich, glaube ich, gedacht. So ein bisschen, so diese Attitüde hatte ich.
Ist gut, ist clever.
Und das ging Gott sei Dank auf.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und ich treffe mich gerne mit Menschen, die wir aus dem Alltag, zum Beispiel aus den Medien, kennen, in einer bestimmten Funktion. Aber hinter den meisten steckt noch eine interessante Geschichte. Und wenn die mit Migration zu tun hat, dann ist sie in der Regel ohnehin sehr spannend, zumindest eine besondere. Mein Gast, Mitri Sirin, kennen wir als Moderator aus dem Morgenmagazin und als Hauptmoderator der Heute-Sendung um 19 Uhr. Ich war selber überrascht, welchen Weg er hinter sich hat und was er schon alles gemacht hat. Wir haben uns in Mainz getroffen, so zwischen seiner Vorbereitung zu Hause vormittags mit diversen Konferenzen und dann dem Nachmittag natürlich, den er im Büro beim ZDF auf dem Lerchenberg verbringt, bevor er dann abends die 19 Uhr Heute-Sendung moderiert hat. Ich kann euch jetzt schon voraussagen, dass ihr danach gewisse Dinge bei YouTube nachschauen wollt. Mitri ist auch ein sehr unkomplizierter, offener, herzlicher Typ. Ihr werdet Spaß haben.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Fernsehmoderator, Journalist, der Hauptmoderator von Der Heute.
Ja.
Wie es ja, glaube ich, bei euch heißt,
ja,
oder?
Wir nennen es nur die 19 Uhr.
Ich meinte, Petra Gerster hatte mir damals erzählt, wir sagen immer nur Die Heute.
Ja, ich verstehe das, aber ich kenne es nur als 19 Uhr. Aber klar, Die Heute ist ja große Familie.
Bist du zu Hause eigentlich in Mainz oder in Berlin? Ich ging ja davon aus, dass du mittlerweile nach Mainz übergesiedelt bist, weil du ja permanent im Fernsehen zu sehen bist, abends um 19 Uhr.
Ich bin ungefähr 10 bis 12 Tage im Monat bin ich immer hier und meine Familie lebt aber in Berlin, das heißt, ich bin Chefpendler.
Davon ging ich da noch aus, denn ich sah, dass du bei X oder Twitter, wie es immer auch im März 23 noch hieß, versucht hast, einen Termin beim Bürgeramt in Berlin zu bekommen.
Ja.
Und da setzt sofort das Mitleid ein.
Ja, es war Wahnsinn. Aber es hat sich dann, ich habe von ganz, ganz vielen, es ist interessant, ne, wenn man sowas schreibt, wer sich da meldet und wie viel Mitgefühl man bekommt. Ich hatte damit gar nicht gerechnet. Ich brauchte nur ein Ventil. Ich musste irgendwie meinen Ärger Luft verschaffen. Das habe ich dann gemacht und es war sehr, sehr lustig, wer sich alles gemeldet hat mit ähnlichen Erfahrungen und so. Aber ja, Berlins Bürgerämter, das ist ein eigener Podcast wert.
Ja, ich höre von meinen Freunden aus Berlin das Schlimmste auf jeden Fall.
Das glaube ich.
Vor allem, wenn du dein Kind einschulen möchtest.
Das glaube ich dir, ja.
Und das Kind muss morgens eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde durch die ganze Stadt, also andere Ende der Stadt, um auf ein Gymnasium zu kommen.
Ja, das macht man besser mit den Öffis dann.
Das Problem hast du auch schon gehabt, vermutlich, da wart ihr auch schon in Berlin, oder? Mit den Kids.
Ja, wir hatten aber eigentlich immer ziemlich gut gelegene Schulen. Also ich habe auch niemals in zweiter Reihe gehalten mit dem Auto, um meine Kinder da irgendwie an der Schule abzusetzen. Nee, die sind da irgendwie, konnten entweder zu Fuß oder konnten da mit dem Fahrrad respektive mit dem Bus. Also es war immer sehr, sehr entspannt, will ich sagen.
Dann ist gut. Eine Freundin musste neulich ihr Kind ummelden auf eine neue Schule und hatte dann diesen Termin am anderen Ende der Stadt um 10 Uhr. Und dann saß sie da und dann sagte er, ja, wo ist denn das Kind? Und dann sagte sie, ja, das ist in der Schule. Und er, ja, ohne Kind kann ich sie hier nicht ummelden für das Kind.
Oh nein.
Berlin.
Oh Gott. Okay, ja. Das ist schrecklich, ja.
Mitri, du fühlst dich wohl, oder? In einem solchen Studio, wir sind gerade in Mainz, wir beiden, und treffen uns hier. Das ist ein altes Feeling, oder? Das kennst du noch.
Das hat mich ja wirklich lange begleitet und ich werde echt gerade so ein bisschen nostalgisch, so ein bisschen wehmütig. Ich habe wirklich viel, viel Zeit in Radiostudios verbracht und ich habe das wirklich so gerne gemacht. Ich vermisse das wirklich.
Wenn man dich vor allem aus dem Morgenmagazin und natürlich aus der Heute-Sendung kennt, dann würde man ja gar nicht vermuten, dass dieser seriöse Kerl, wie nett er auch die Nachrichten präsentiert, dass der mal so flippiger Radiomoderator war.
Ja, also Musik war immer so meine Leidenschaft. Ich war, bevor ich überhaupt da in dieses Business, ich war ja lange Zeit DJ. Ja. Also ich habe ja Platten aufgelegt und komme quasi aus der Musik. Mich hat Politik zwar immer interessiert, aber es wusste niemand. Es kam erst dann später, kam mir das zugute, als ich sozusagen ins Fernsehen gegangen bin und in den Nachrichtenjournalismus.
Oft passiert das ja durch Zufall. Plötzlich fällt der Nachrichtenmoderator aus und dann mach mal. Ich glaube, ähnlich war es beim Kollegen Christian Sievers, ja, der früher auch mit mir zusammengearbeitet hat. Der war auch nur mal da, so ein bisschen so praktikumsmäßig, und der wurde zack, zack vor die Kamera gesetzt und dann hat er die Nachrichtensendung gemacht. Und wir staunten nur alle da, also wir in Baden-Baden beim Radio, und das, wie, der Sievers macht jetzt eine Heute-Sendung? Wie, also da ging es ganz schnell.
Ja, das ist lustig, weil die Leute, mit denen ich damals das gemacht habe, die wundern und reiben sich natürlich auch die Augen, was aus mir geworden ist. Also früher so quasi hipper DJ und jetzt einer mit Krawatte und Anzug. Das ja, ist schon eine interessante Metamorphose, die man da vollzogen hat.
Wo war deine allererste richtig seriöse Nachrichtensendung? Wahrscheinlich beim RBB vermutlich, oder?
Ja, genau so. So war es. Ich bin da hingekommen, wusste nicht, wie man eine Krawatte bindet, wollte, dass mir irgendjemand das zeigt von den Fernsehmenschen, damit der mit dieser Fernsehwelt werden. Und niemand wollte mir einen Krawattenknoten binden oder das zeigen. Da dachte ich, jetzt bin ich wirklich angekommen in der rauen Fernsehwelt.
Weil Rassismus?
Nee, das weiß ich nicht. Also entweder konnten sie es wirklich alle nicht oder wollten mir nicht helfen, oder es war diese berühmte Ellbogenmentalität. Ich habe keine Ahnung. Ich habe dann irgendwie irgendwas dahin gebunden. Es war alles aber kein Krawattenknoten. Das war wirklich ein traumatisches Erlebnis.
Gibt es da noch ein Bild von?
Bestimmt. Also, müsste ich mal gucken. Also ich bin sehr froh, dass es das nicht gibt, weil das war nicht gerade so unbedingt die Internetzeit oder so, dass man da irgendwie was gepostet hat. Ich bin sehr froh darum. Nö, also das glaube ich nicht, dass das noch gibt. Ich kann mich nur gut daran erinnern. Und dann habe ich natürlich schleunigst versucht, mir möglichst viele Knoten darauf zu schaffen. Und ja, so Gott sei Dank kann ich das jetzt.
Okay. Wie viele?
Ach, keine Ahnung, also 3, 4 verschiedene habe ich drauf, ja.
Und welchen wählst du für die Heute-Sendung?
Immer den einfachen.
Ganz also den einfachen, ja. Nicht den Windsor.
Nee, das ist so, das
muss man doppelt.
Ja, es ist bei mir auf dem letzten Drücker, halb gehe ich in die Maske und dann muss man ja eigentlich schon alles fertig haben und so, und ich schaffe es nie um halb. Ich bin dann irgendwie, was weiß ich, kriege immer Schelte, aber ja, es geht dann, es muss dann oft schnell gehen.
Hattest du denn den richtigen Anzug dabei für deine allererste Sendung? Wusstest du, was da gefragt ist?
Oh, das ist, dass du das fragst. Oh Mann, ey, ich wusste das natürlich überhaupt nicht. Ich hatte da so eine Art Kommunionsanzug an oder sowas. Keine Ahnung, nein. Ich habe mich da in irgendwas reingequetscht. Es sah fürchterlich aus. Ich glaube, so einen braunen Anzug hatte ich mit so weißen Nadelstreifen. Das sah fürchterlich aus. Und eine blaue Krawatte, ich kann mich noch erinnern. Aber nee, ich habe dann erst viel später alles Mögliche über Anzüge gelernt. Da gibt es ja einiges zu beachten.
Also gestern Abend hattest du einen in einem, muss ich sagen, mich hat es an einen Bundestagsblau erinnert. Ich liebe es ja, dass es die Farbe Bundestagsblau gibt. Dass jemand die erfunden hat für die Sitze im Bundestag.
Ja, ich weiß.
Hat jemand ja wirklich erfunden und hat es dann als Bundestagsblau registrieren lassen. Mich hat dein Anzug gestern an Bundestagsblau erinnert, war es aber offensichtlich nicht.
Ich habe keine Ahnung, was für Blau das ist. Ich weiß nur, dass es ein sehr intensives Blau ist, aber dass es ein Bundestagsblau ist, das frage ich mal die Frau, bei der ich das sozusagen gekauft habe.
Ja. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt in dieser Woche... Wie viele Sendungen hintereinander? 5 oder 6 sogar? Nee.
Ich glaube 6.
6 hintereinander. Mhm. Du brauchst für jeden Abend auch einen anderen Anzug?
Ja, ich mache das so. Mhm. Aber ich muss nicht zwingen. Man kann auch über eine Woche kann man auch mit 3 Anzügen wunderbar klarkommen. Man kombiniert das einfach mit. Also was man immer anhat, ist eigentlich in der Regel ein weißes Hemd. Immer das weiße Hemd. Mhm. Das ist. Ich habe zwar auch so blaue Hemden, aber ich trage lieber weiße. Und dann ist das mit den Krawatten. Ne? Das muss aber mir legt das ja niemand raus. Da nimmst du irgendwas von der Dings und ja, dann muss das irgendwie ganz schnell gehen. Aber so in Sachen Mode, ich weiß jetzt nicht. Ich mache mir da jetzt nicht allzu viele Gedanken, ehrlich gesagt.
Ja gut, mit Anzügen hat man es ja auch relativ einfach.
Ich bin so froh. Ich nenne jetzt keine Namen, aber was ich schon erlebt habe auf Fluren mit den Damen, die dann teilweise, da sind sich 2 Damen mit gleichen Kostümen entgegengekommen. Das willst du nicht gesehen und nicht gehört haben, was da los war.
Auf dem Fernsehflur?
Ja.
Oder bei einer Veranstaltung?
Nee, das war auf dem Fernsehflur.
Okay. Mhm. Und das ist dann auch wirklich ein großes Problem. Beide vor der Kamera?
Ich sage jetzt nicht mehr, aber es ist immer ein Thema. Jedenfalls, ich bin froh, dass ich ein Mann bin. Man zieht sich einen Anzug an, keiner fragt, ob der jetzt... Ne, Christian und ich haben wahrscheinlich auch ähnliche Anzüge. Aber es ist auch völlig wurscht. Es ist halt einfach so eine schöne Uniform, sage ich.
Bist du eher so ein, sag mal, nervöser Typ, kurz bevor es losgeht? Wir wissen ja auch von großen Schauspielern, die sind seit 40, 50 Jahren auf der Bühne. Und trotzdem kennen sie Lampenfieber, was einen immer wieder überrascht. Wie ist es bei dir 3 Minuten vor der Sendung?
Ich bin jetzt nicht hochnervös oder so oder habe irgendwie so ein großes Lampenfieber, aber ich versetze mich in so eine, ich sag mal, gesunde Anspannung, weil die brauche ich, damit es irgendwie gut läuft und ich auch gleichzeitig konzentriert bin. Manchmal ändern sich Dinge wirklich 10 Minuten vor der Sendung. Der ganze Ablauf gerät dann ins Wanken. Und dann hat man sich darauf eingestellt, ja, auf den ursprünglichen Ablauf. Das wird dann spannend. Da muss man dann die Ruhe bewahren und so. Aber ich habe so viele Live-Sendungen gemacht, die auch mit Live-Interviews. Und ich habe auch große Tragödien und Krisen live auf dem Sender erlebt und musste das dann quasi umsetzen. Also da hat man dann so eine gewisse Routine, die einem Gott sei Dank in solchen Momenten hilft.
Und in der Sekunde, wenn die Musik losgeht, wie fühlt sich dein Körper an in der Sekunde? Weil das ist ja nochmal wieder was ganz anderes. Man kann ja auch total ruhig sein, dann macht es Piep und dann ist es genau 19 Uhr. Die Musik geht los oder geht die vor 19 Uhr los? Ein paar Sekunden vor 19 Uhr?
Ja, ne? So das 18, 19 Uhr. 59, 50.
Und wenn die Musik kommt, das macht ja immer nochmal was mit dem Körper. Wie fühlt sich das an in der Sekunde?
Ja, ich habe vorher, habe ich mir nochmal den Aufmachertext durchgelesen und dann habe ich immer so ein Ritual, dann, weil dann versuche ich meinen Puls so ein bisschen runter zu bekommen mit so einer gewissen Atemtechnik und darauf konzentriere ich mich dann. Also 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden anhalten ein und dann 8 Sekunden ausatmen und das muss man 2-3 Mal machen und dann ist man ganz ruhig. Und das ist das, was ich mache, bevor dieser Jingle kommt.
Es ist ja alles aufregender als beim Radio. Ne? Da geht man rein beim Radio, du kennst es. Es ist wie sich ins Wohnzimmer setzen.
Aber das ist, würde ich gar nicht so sagen. Ich meine, klar, weil man das vielleicht so.
Man ist wahnsinnig in Sicherheit. Man ist nicht so exponiert. Im Zweifelsfall spielst du Musik. Das ist eine sehr dankbare Sache. Ja, ist doch so.
Ja, das stimmt.
Weißt du? Das ist ja beim Fernsehen ganz anders.
Ja, klar, man sieht einen, das Gesicht kommt dazu. Das war natürlich dann auch eine Umstellung und so. Das muss man natürlich immer mitdenken. Mimik, Gestik und so weiter. Aber gut, ich meine, gerade wenn ich die heute mache, bin ich ja auf der sicheren Seite. Da muss ich nicht so viel, schön neutral, bloß nicht zu viel grinsen und so weiter und so fort. Nein, aber ich habe da verschiedene Felder, die ich ja anbiete. Nachrichten, dann habe ich Gott sei Dank diese Abwechslung, auch mal Live-Interviews im Morgenmagazin zu führen und bei den Dokus, die ich gelegentlich mache, sowieso. Ja, ja. Und das finde ich irgendwie, das ist schön. Ich freue mich darüber.
Und Morgenmagazin machst du noch so knapp 6 Wochen im Jahr. Also du bist nicht ganz weg, ne?
Ja, genau. 6 Wochen. Dann gibt es ja immer so verschiedene Formate. Wir haben so ein Townhall-Bürger-Meetings-Format. Das heißt MoMA vor Ort. Da gehen wir dann immer dorthin, wo es Problemlagen gibt, die exemplarisch für was stehen. Dass sich dann auch irgendwie anderswo in der Republik wiederfindet. Das mache ich wahnsinnig gerne, weil man da wirklich was erfährt. Ne? Mhm. Vom Leben, von Deutschland, von den Menschen. Das ist toll. Wir waren gerade neulich vor ein paar Wochen in Saarbrücken und da ging es, da haben wir über die bevorstehende Europawahl natürlich geredet. Deutschland und Frankreich sind genau an dieser Stelle so eng verwoben. Ne? Saarbrücken ist ja klar. Das war wahnsinnig spannend und das ist toll, dass man die Leute dann da sieht, über deren Probleme und Wahrnehmungen sprechen kann. Das fand ich irgendwie gut. Wir sind auch oft, was weiß ich, wir sind überall, im Osten, im Norden, im Süden. Jetzt waren wir da eben in Saarbrücken.
Gesichtstechnisch hast du diese 10 Jahre MoMA wirklich gut überstanden.
Chris, das ist aber nett. Vielen Dank.
Ja. Also, ja, ich gehe auch davon aus, weil meine Frau immer von dir schwärmt. Der Metri, der ist so gut aussehen.
Ja. Also. Aber ich muss wirklich sagen, ein Morgenmagazin-Jahr sind 7 Menschenjahre. Das ist, sagen wir jedes Mal, weil das ist so krass da, diese Aufstehzeiten nachts und so. Aber wie gesagt, du hast das Wichtigste gerade genannt. Du musst dein Gesicht noch dazu in die Kamera halten und morgens irgendwie nicht verknittert auszusehen, ist auch eine Kunst.
Ja, ich meine, wann stehst du auf? Also ich weiß, die Kollegen im Radio stehen manchmal so gegen 4 auch auf, manchmal 3:30, 4. Bei dir dürfte es noch mal früher sein.
Ja, ich stehe so um 3:30, aber manchmal auch um 3 auf, kommt immer auf die Interviews an, die man dann führt. Und wenn man weiß, da ist irgendwie Ministerpräsident X, der mit Ministerpräsident Y über Kreuz liegt, dann muss man das alles ein bisschen antizipieren, vorbereiten, das dauert seine Zeit. Aber wir haben dann immer am Abend vorher so eine Sitzung, eine Konferenz und sprechen dann alles durch. Und ja, dann, wenn der Wecker klingelt, dann setzt der erste Schmerz ein.
Oh Gott, und dann denkst du auch wirklich, oh Gott, ey, kurz mal, warum mache ich nicht eigentlich eine andere Sendung?
Das denke ich oft.
Ja. Wobei das Format an sich natürlich ein sehr dankbares ist.
Es ist super.
Ja, oder ein Morgenmagazin, das ist ja ein so bunter Strauß, wo alles passieren kann, das ist ja auch eine wahnsinnig dankbare Geschichte.
Das ist aber auch gleichzeitig das Anspruchsvolle. Also wir haben hochpolitische, seriöse Dinge, die wir da besprechen. Also wir haben schon sehr politisches Morgenmagazin, würde ich sagen. Aber das
mittlerweile ja, ne? Mittlerweile ist das sehr politisch geworden.
Ja, es ist sehr politisch geworden, aber es sind natürlich auch die Zeiten. Das ist ja auch politischer geworden, insgesamt die Gesellschaft. Ja, also alles ist inzwischen Politik geworden, weil jeder sich zu allem Möglichen eine Meinung bilden soll, am besten, und das innerhalb von 5 Sekunden oder so. Das ist natürlich auch ein Resultat der sozialen Netzwerke und des Internets. Das ist, wissen wir alle. Aber ja, das ist eben die Zeit. Und wir haben aber gleichzeitig natürlich total viel unterhaltende Momente. Wir haben coole Bands da, viele Kulturbeiträge und so. Das macht Spaß. Und dann schlägt mein Musikerherz beziehungsweise mein Musikliebhaberherz natürlich auch wieder höher, weil ich habe das halt lange geliebt, bedient, und ich liebe es immer noch.
Frühaufsteher bist du aber nicht. Also generell.
Naja, ich bin so zwangsläufig Frühaufsteher geworden, weil ich...
Ja, aber man hat ja etwas drin in seiner Natur.
Sagt ja Eule, ne, oder Lerche, ne?
Du bist... Genau, Lerche ist die Frühaufsteherin.
Ja, ich bin aber nicht so zwingend der Frühaufsteher. Also ich schlafe, solange es irgendwie geht, wirklich. Ja. Aber das Doofe ist ja, wenn man dann einmal aufwacht wegen irgendwas und dann nicht einschlafen kann, das sind ja die nervigsten Momente. Hast du das auch?
Ja, ich wache generell sehr früh auf, schlafe halt wunderbar sofort ein. Aber wenn man dann noch 1,5 Stunden hat, und die braucht man ja auch an deiner Position dann, und dann hast du natürlich Angst, dass du diese 1,5 Stunden nicht mehr einschläfst. Und dann hättest du auch gleich wach bleiben können.
Ja, und das ist genau das Ding. Und das habe ich immer noch nach so vielen Jahren. Und da kann ich irgendwie, ich habe alles probiert. Ich habe dir gerade schon die eine Atemtechnik verraten. Ich weiß nicht, wie viele Podcasts und Bücher ich gelesen habe zum Thema Schlaf, Meditation, Beruhigung und so weiter. Und dann gibt es ja so Leute, die sagen, ja, ich schlafe innerhalb von 5 Minuten immer ein. Sofort, überall. Ich kann überall schlafen. Egal welches Kissen, egal welcher Ort und so weiter und so fort. Und ich bin da total in so einem Kanal und versuche da irgendwie dieses Momentum zu finden. Tja, aber es ist nicht mehr so schlimm, wenn ich nicht sofort einschlafe. Ich liege dann da entspannt und denke, ja gut, ich liege halt.
Ich habe neulich eine Technik gelesen, die einer von den Marines, irgendein Einzelkämpfer von den Marines drauf hat. Aber ich weiß nicht, wie sie geht. Ich weiß, du guckst mich erwartungsvoll jetzt an. Gib her. Und ich weiß nicht mehr, wie er es gemacht hat. Ich versuche es nochmal rauszufinden. Fand ich aber auch ganz interessant. Aber du wachst nicht vorher auf, weil das finde ich ja das Dramatische.
Habe ich auch. Ja, habe ich alles auch. Und dann manchmal bin ich so genervt, weil ich genau weiß, man kriegt das ja mit. Man kriegt das über den Puls mit. Also mein Ruhepuls, wenn ich aufwache, ist so bei, keine Ahnung, zwischen 48 und 52 oder sowas. Also ziemlich niedrig. Und dann weiß ich schon, wenn ich so im 70er-Bereich bin, ich schlafe nie wieder ein. Also so ungefähr, dann stehe ich sofort auf. Dann stehe ich sofort auf, weil dann bringt es es auch nicht. Dann mache ich mir einen Kaffee und dann lese ich oder so. Und dann, ja, es ist ein Kreuz, wirklich, Mensch.
Das mit dem Puls habe ich noch nie gehört.
Ja, das ist, wieso? Das steuert doch, dein Herzschlag steuert doch alle anderen Funktionen im Körper.
Aber dass der hohe Puls mir sagt, dass ich nicht mehr einschlafe, weil der inzwischen zu hoch ist, weil er zu weit weg vom Ruhepuls ist, dessen war ich mir nicht bewusst.
Ja, dann musst du mal checken. Also bei mir ist das so. Ich weiß nicht, ob das generell so ist, aber ich komme dann selten wieder runter.
Ich habe das mit den 10 Jahren, dass du da wirklich gut durchgekommen bist, auch nur gesagt, und das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, aber ich meinte es damals, es ist viele Jahre her, wirklich an Maybrit Illner gesehen zu haben. Die hat ja ganz lange diese Morgenschicht gemacht. Und ich habe bei ihr gesehen, wie sie von Jahr zu Jahr zumindest geprägter aussah. Ist ja eine sehr schöne, sehr hübsche Frau. Aber sie sah irgendwann so viel müder aus als Jahre davor.
Ja, und dann hast du bestimmt nur einen schlechten Tag von ihr erwischt.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. So, wo wir schon beim Wort Puls sind, dann reden wir doch mal über eine Doku. Ja, siehst du, wenn du clever gewesen wärst, dann hättest du mit Absicht darüber hingeleitet, weißt du? Und da hast du gesagt, okay, wann kommt er auf dieses Autothema zu sprechen?
Ich muss irgendwie das Wort Puls... Ich wollte dir nur die Brücke bauen.
Ich wollte das Wort Puls, wollte ich irgendwie einbringen. Also, ihr habt eine Doku gemacht über die Deutschen und das Verhältnis zum Auto. Mhm. Du bist ja übrigens auch mal hardcore gependelt eine Zeit, oder? Zwischen Halle und Berlin. Also, immer, du warst hardcore Autofahrer.
Ja, absolut. Also, ein Leben auf der Überholspur habe ich geführt. Ich weiß nicht, wie oft ich geblitzt worden bin. Es war schrecklich. Also, ja, ich bin sehr viel Auto gefahren und weiß, was es bedeutet. Und das machen ja viele jeden Tag immer noch.
Was hat es mit dir gemacht, dieses Leben auf der Überholspur?
Ja, es gibt so Momente, wo ich das genießen konnte, aber in der Summe fand ich es schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen, wie oft man dann genervt ist über andere Autofahrer, wie oft und laut ich geflucht habe. Ich bin ein richtiger Flucher im Auto und so, ja. Ich bin auch nur ein Mensch, mein Gott, ich muss ja auch meine Gefühle irgendwo lassen. Und wenn, und das Auto ist dann schon so eine Art Schutzraum, so Safe Space. Und da lasse ich meine Gefühle dann auch raus, wenn ich niemanden sozusagen zu nahe trete. Ich schrei richtig laut rum. Und ja, aber dass ich daran große Freude hätte zu pendeln im Auto, klares Nein.
Welche Sprache hat die schöneren Flüche? Das Deutsche oder das Türkische?
Weil ich kein Türkisch spreche, sondern...
Du sprichst gar kein Türkisch.
Nee, ich verstehe es ein bisschen. Arabisch kann ich aber.
Weil ihr habt nämlich einen syrischen Hintergrund, ne? Also du hast...
Genau, ich habe so einen syrisch-christlichen Hintergrund.
Arabisch? Wie gut sprichst du es?
Oh, nicht so gut. Ich komme klar, weiß nicht, so wie so nach 10 Jahren Schulenglisch oder so.
Ich liebe es ja. Also ich kann es nicht, aber ich liebe es, Arabisch zu schreiben.
Ach, du,
ich habe das mal nur so ein bisschen gelernt, als 2015 natürlich wir viele Flüchtlinge hatten und wir Freunde geworden sind mit mehreren syrischen Familien und aus dem Irak. Und ich habe dann einfach für sie ein bisschen, um ihnen entgegenzukommen, nicht nur, dass wir ihnen ständig irgendwelche deutschen Worte beibringen, man konnte sich ja gar nicht verständigen. Englisch ging ja gar nicht. Und dann hat man versucht, so ein bisschen so Begrüßungsformeln und sowas.
Respekt.
Dann, genau, und das habe ich damals ein bisschen gelernt und alle Buchstaben habe ich einzeln gelernt. Und dieses Schreiben dieser Buchstaben von rechts nach links und aber diese Schwünge mit diesem Ja oder wie dieses eine Buchstabe heißt, man nennt mal die Ente, das ist ein so unglaublich schönes Gefühl. Ich habe das Gefühl, das macht körperlich etwas mit einem.
Aha, ja, wirklich. Ich kann das zum Beispiel gar nicht, aber diese Kalligrafie, das ist nicht umsonst ein hohes Kulturgut und das sieht wunderschön aus, das finde ich auch.
Was haben denn die überhaupt für Flüche, die arabischen Sprachen?
Oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Ich bin mit Flüchen auch aufgewachsen und so. Ich habe dann immer später nochmal gefragt, was das eigentlich heißt. Und wenn du da schon fragst, irgendwie sind die Erwachsenen immer gleich rot angelaufen. Also das gehört trotzdem irgendwie ganz normal dazu. Ich bin mit, aber die wortwörtliche Übersetzung so ins Deutsche ist kaum machbar, weil das irgendwie möchte ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht machen.
Nein, aber für einen Podcast könnte man es.
Also
beim Podcast kann man das auf jeden Fall drin lassen.
Aber ja, ich weiß, aber ich habe...
Geht es um Geschlechtsteile auch? Oder
nee.
Es geht um Tiere und Mütter?
Doch, es geht ja, genau, es geht um Mütter, es geht um Väter, es geht immer um Verfluchen. Es geht dann auch um, und das ist ganz schlimm, und dann Gott spielt eine Rolle, die Frauen spielen eine Rolle und häufig auch Tiere, ja.
Ihr habt eine Doku gemacht über wirklich, muss man ja sagen, auch unser sehr vielschichtiges Verhältnis zum Auto. Für die einen bedeutet Auto Freiheit, das ist das, was wir uns wirtschaftlich erarbeitet haben. Wohlstand, das ist natürlich Ästhetik, wir als Deutschen, die wir ganz vorne sind im Autobauen. Es ist ein Statussymbol. Lauter positive Dinge, die uns selbstbewusst machen. Und die anderen erkennen, dass Autos natürlich eine Wahnsinns-Dreckschleuder sind, dass sie die Städte verstopfen, dass sie das Klima auch so kaputt machen.
Mhm.
Ihr habt so ein bisschen so die Haltung der Deutschen. Und was sich da momentan tut, das habt ihr untersucht. Und du bist in der Republik ein bisschen rumgefahren. Gibt es irgendjemanden, der, sage ich mal, vom Auto auch wirklich ernsthaft abrückt?
Nur tatsächlich die Gen Z, wenn man so will, ne, in urbanen Gebieten.
Ja.
Also die sagen, wir brauchen es eigentlich nicht mehr. Wir kommen hier klar, es gibt diese Sharing-Modelle, es gibt öffentliche Verkehrsmittel. Außerdem ist Klima ein wichtiges Anliegen für uns und unsere Generation. Das habe ich häufig gehört. Aber das betrifft tatsächlich nur so die jüngeren Leute, die in Großstädten wohnen, im urbanen Raum, Hamburg, Berlin, Frankfurt und so weiter. Aber auf dem Lande, meine Güte, da spielt das null eine Rolle, weil ist ja auch logisch, da gibt es kaum Total. Mobilitätsangebote und es ist wirklich Wüste da und da bist du ohne eigenes Auto quasi aufgeschmissen. Ich war in Gegenden, da fährt kein einziger Bus. Was willst du denn da auch machen? Oder nur einmal am Tag morgens um 7. Da musste ich so lachen. Da ist extra ein Bushäuschen, da ist extra so ein Busfahrplan und dann steht tatsächlich einmal am Tag um 7 Uhr morgens fährt der Bus. Also das ist wirklich krass und da muss Deutschland viel, viel besser werden, viel, viel bessere Angebote machen. Da gibt es eine eklatante Lücke und so werden wir das Klimaziel oder die Klimaziele sicherlich nicht erreichen, hat sozusagen das Verkehrsressort noch jede Menge Arbeit. Und wenn man weiß, dass irgendwie das Auto für 20% des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist, dann kann man da noch sehr viel machen. Natürlich stehen die Zeichen auf Elektromobilität, aber auch das ist ein Thema, das nicht unbedingt von mit Nachhaltigkeit überzeugt, wenn man sich mal mit der Batteriefrage und so weiter und so fort auseinandersetzt. Und vor allen Dingen, wo der Strom eigentlich herkommt und gibt es genügend Ladepunkte, das ist alles extrem problembehaftet und darum wird der Verbrenner uns noch, glaube ich, sehr lange erhalten bleiben.
Die Frage ist ja auch, ob Angebote uns wirklich von dem Auto wegkriegen. Ob das reicht oder ob die Abhängigkeit mittlerweile eigentlich so groß ist, weil Auto auch so viel Tolles uns bietet.
Absolut.
Dass wir da, ist das eigentlich eine Abhängigkeit, die einfach automatisch entstanden ist? Oder, und das ist manchmal der Vorwurf, ist das eine Abhängigkeit, die bewusst gesteuert wurde der Industrie?
Ja, man kann beiden Betrachtungsweisen was abgewinnen. Wir sind auch schon verführt worden natürlich durch diese Angebote, durch die Innovation, durch die ständige Verfügbarkeit. Das Auto wurde im Laufe der Zeit immer erschwinglicher für die Masse. Und dann gewöhnst du dich an so einen wahnsinnigen Komfort, individuelles Reisen, wann immer du willst, steigst du da rein, bist für dich, machst, was du willst.
Natürlich. Aber normaler Fortschritt eigentlich, oder nicht? Also es ist nicht so, wie sage ich mal, die sozialen Netzwerke, wo wir auch ganz bewusst abhängig gemacht werden von diesen Geräten, von den Mails, von diesen...
Naja, also, weißt du. Ja, verstehe ich absolut. Ja, ja, das stimmt schon so, dass das Ziel dieser Techies, also wo du jetzt gerade soziale Netzwerke ansprichst, ist natürlich, dass wir so viel Zeit wie möglich da mit diesen Produkten...
Und eben auch ganz bewusst.
Ja, verbringen. Bei der Autoindustrie kann man das im Grunde auch bejahen, weil die... Nirgends ist eine Lobby größer, stärker und mächtiger, also wenn man zumindest das retrospektiv betrachtet, die letzten Jahrzehnte, wie viel Lobbyisten die Politik beeinflusst haben, die Industrie natürlich immer alles getan hat, um ihren Absatz hier auch hochzuhalten. Und wir wissen aber auch, dass jetzt andere Zeiten angebrochen sind. Man hat vieles verschlafen. Man hat irgendwann mehr auf Profit geschaut, nicht mehr so viel auf Innovation. Und damit begann dann auch die Krisen, Stichwort Dieselskandal und so weiter und so fort. Und so ein bisschen, sage ich mal, die Abfahrt ins Tal für eigentlich alle deutsche Autobauer. Und das ist eine große, große Zukunftsfrage, wie man sich da in den nächsten Jahren aufstellt. Mhm. Die Zeit jetzt extrem hart. Die Amerikaner erheben jetzt Zölle, die Chinesen antworten auch mit Zölle. Das wird hier Deutschland extrem hart treffen auch, weil die deutschen Autobauer sehr exportabhängig sind.
Aber noch geht es den deutschen Autobauern, denen geht es zumindest augenblicklich, glaube ich, relativ gut. Während das Problem bei den Zulieferern ist, hat das mit den Zöllen zu tun oder warum geht es den Autoteilzulieferern so schlecht?
Die Zuliefererbetriebe haben natürlich jahrelang alles ausgerichtet auf den Verbrennermotor und jetzt sollen sie auf einmal beides anbieten, sollen Verbrenner anbieten und auch Elektromobilität. Elektromobilität, also so ein Elektromotor braucht ja viel weniger Teile. Das führt zu einer Entlassungswelle, die hat es natürlich schon gegeben in vielen Zuliefererbetrieben und die müssen jetzt sozusagen beides anbieten. Wie sollen wir denn das schaffen? Nicht alle schaffen das. Die haben nicht genug Ressourcen und nicht alle haben so viele Gewinne eingefahren wie die großen Autobetriebe. Stimmt, also die großen Autobauer in Deutschland leben auf jeden Fall von ihrer Substanz. Die machen natürlich immer noch Gewinne, keine Frage. Mhm. Der Verbrenner läuft ja noch wunderbar in vielen anderen Teilen unserer Welt. Da werden noch Gewinne eingefahren. Aber die nächsten 10 Jahre, da wird sich vieles verändern. Also momentan ist es so, wenn du hier in Mainz und Umgebung und was weiß ich rumfährst, das deckt sich, glaube ich, mit vielen anderen Landesteilen, 60% der Modelle, die du siehst auf deutschen Straßen, sind deutsche Modelle. So ungefähr, das ist so der Schnitt. Aber diese Zahl wird es in Zukunft, glaube ich, nicht mehr geben. Es werden weniger deutsche Autos. Also sozusagen der neue Volkswagen, es wird, glaube ich, kein deutscher sein.
Hauptsache für einige... Es ist trotzdem noch ein schönes Wohnzimmer, auf dem ich da durch die Republik rolle. Ja. Du warst bei einem zum Beispiel, mit dem bist du auch mitgefahren, mit Yusuf in Bremen. Mhm. Das ist einer, der lebt in seinem Auto.
Ja.
Oder wie krass ist es bei ihm?
Das hat mich wirklich beeindruckt. Das ist keine normale Geschichte, weil sein Vater ist ein erfolgreicher Autohändler und der Vater wollte immer, was weiß ich, hat groß geträumt, hat es aber nie geschafft, in seinen jungen Jahren ein tolles deutsches Auto zu fahren, glaube ich. So hat er es mir erzählt. Er wollte es aber seinem Sohn ermöglichen. Also hat er seinem Sohn ein Porsche zur Verfügung gestellt. Also ein richtig fettes Gerät. Und das fand ich irgendwie komisch. Der Yusuf ist irgendwie sowas wie 25 oder sowas. Also 20-something und fährt schon mit einem Porsche rum. Aber der war trotzdem reflektiert, weil er gesagt hat, ja, bei uns afghanische Roots, ne, also Wurzeln, ist es so, wir leben als Familie immer noch zusammen und ich habe überhaupt nicht so viel Rückzugsraum für mich. Ich habe kein eigenes Zimmer oder so, wo ich einfach mal die Tür zumachen kann und für mich sein kann. Und da sagt er, das ist dann mein Auto. Dann steige ich in mein Auto, wenn ich dies und das machen will. Und der, darum ist das Bild des Wohnzimmers, passt da ganz gut. Und der hat das ganz gut erzählt, so aus migrantischer Perspektive, was das eigentlich bedeutet. Dass er zwar mit vielen Vorurteilen kämpfen muss, weil alle ihn für einen, keine Ahnung, für einen Drogendealer halten in Porsche oder so. Was macht so ein junger Kerl? Ja, hat man ja häufig an einer Ampel, wenn man da steht. Wie kommt dieser junge Schnösel zu diesem Auto? Das gibt's doch gar nicht. Und das hat er irgendwie ganz eindrucksvoll geschildert, aber konnte gleichzeitig das auch gut erklären. Also sein Vater hat ihm das ermöglicht und er ist trotzdem, weiß er das alles zu schätzen und ist relativ respektvoll seiner Umwelt gegenüber.
Wie hat es eingerichtet im Auto? Also hat es sich auch schon gemütlich gemacht oder ist es einfach von innen einfach nur ein Porsche?
Ehrlich gesagt saß ich noch nicht in so vielen Porschen. Das heißt, Porsches, ich habe keine Ahnung. Für mich, das sah relativ normal aus.
Okay.
Noch so einen Duftbaum, wo ich dachte, ich würde mir doch nie einen Duftbaum ins Auto hängen. Also so ein Porsche fand ich irgendwie verrückt. War total nobel, schick, Ledersessel, wahrscheinlich mit allem Pipapo. Ich habe keine Ahnung, aber da sind wir durch die Bremer Nacht gefahren mit dem Ding. Hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen.
Welche Alternativen, und die suchen wir verkrampft, welche Alternativen haben wir denn in den nächsten 20 Jahren zu unserem Auto? Reden wir nicht vom Land jetzt erstmal. Ich glaube, da wird so schnell nichts geben. Großstädte sind sicherlich das große Thema erstmal. Was gibt's denn an Alternativen wirklich?
Also das ist wirklich eine der drängenden Fragen der Zukunft, wenn wir über Mobilität sprechen. Aber tatsächlich, ich habe mir so eine Firma angeschaut, die ich ganz spannend fand. Die machen so autonome Busse, autonom fahrende Busse. Ich habe das in Berlin auf dem stillgelegten Flughafen Tegel ausprobiert. Und das soll jetzt bald schon in so einigen Regionen in so einer großen Version stattfinden. Also ich bin in so einem, keine Ahnung, so einer kleinen Box gefahren. Das war dann so ein Minibus, aber es war alles autonom. Und fuhr dann da rum und soll angeblich sehr viel sicherer sein, weil, wie gesagt, durch KI gesteuert oder irgendwie dieses Verkehrsleitsystem. Also sobald der menschliche Faktor da nicht mehr drin rumfunkt, ist es irgendwie wohl automatisch sicherer. Ja?
Auf dem Land geht es vielleicht auch noch, weil da nicht so viel los ist. Das ist ja im Moment so in San Francisco manchmal das Problem.
Ja.
Da werden ja auch Projekte gestartet, die laufen und es funktioniert auch oft.
In San Francisco kannst du jetzt schon mit einer App dir ein Fahrzeug bestellen, wo kein Fahrer drin sitzt, sondern dass dich alleine durch die Stadt kutschiert. Das gibt's schon.
Ist teuer?
Das weiß ich nicht. Wir wollten das eigentlich drehen. Es hat leider nicht geklappt, aber ich habe mich da informiert über die Preise allerdings nicht. Ich fand es nur irre, dass es das schon gibt. Das ist doch irre, dass du da irgendwie per App, dann kommt irgend so ein Auto, dann kannst du dich da reinsetzen und bist alleine in dem Auto. Ja. Und das fährt dich irgendwo hin. Das ist doch irre.
Das ist wirklich irre.
Also,
aber dann passiert eben ab und zu mal vereinzelt dann doch ein Unfall. Neulich hatten wir mit tödlichem Ausgang
etwas. Ja, und die haben dann sofort ihre Lizenz verloren, in der Tat. Und dann musst du irgendwie von vorne anfangen. Ich saß auch für den Film in einem fetten Auto von einem deutschen Hersteller und die haben weltweit, glaube ich, Lizenz als einziger noch vor Tesla Level 3. Das heißt, man kann dann sogar fast 100 Kilometer pro Stunde fahren mit dem Ding auf der Autobahn. Wenn man dann irgendwann auf so einen Knopf drückt, dann heißt es, können wir jetzt sozusagen die Fahrgeschäfte an die Maschine übergeben. Dann kann man wirklich die Hände weg tun und dann darf man 95 km/h über die Autobahn fahren mit dem Ding. Das war schon beeindruckend, aber ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, ehrlich gesagt. Weil das ist so eine schwierige Sache. Also wie gesagt, ich glaube, der Verbrenner wird noch lange unsere Zukunft auch mitbestimmen. Ich weiß aber nicht, es ist so schwierig mit der Prognose, ne? Du weißt ja, wenn es um die Zukunft geht. Aber ich glaube schon, so die nächsten 10 Jahre ist das nicht so, dass irgendwie alles voll automatisiert irgendwann, sondern wir werden alle noch mit dem Verbrenner rumgurken. Und so sieht auch die Strategie beispielsweise von Mercedes aus. Die haben erst gesagt, bis 2030 steigen wir aus mit Verbrenner. Jetzt ist es 2039. Das verschieben die immer schön weiter nach hinten. Solange man noch Profite erwirtschaften kann, solange wird man auch noch daran festhalten.
In Berlin, da versucht man ja gerade Wege zu finden, auf Autos zu verzichten. Was ist so ein bisschen so das Flaggschiff-Projekt?
Das Flaggschiff-Projekt sind natürlich diese ganzen anderen Mobilitätsangebote. Also du brauchst in Berlin wirklich kein Auto.
Nein,
also du brauchst da kein Auto, weil es gibt, weiß ich nicht, ich schätze mal jetzt bestimmt 10 Hersteller, die alle ihre Autos Motorräder, also Elektromotorräder, Roller, Fahrräder überall stehen haben. Es gibt dafür jetzt so spezielle Inseln vom Mobilitätsanbieter da, BVG. Das nennt sich irgendwie so ein Yelby Point. Und da sind dann alle versammelt und du kannst dir das per App dann, kannst du dir aus der App suchen, was du gerade brauchst. Also das mache ich ganz häufig und fahre dann irgendwie damit immer zum Bahnhof, zum Flughafen oder zu Freunden, je nachdem, wo es hingeht. Ne? Also das machen das viele. Ich finde das sogar auch halbwegs bezahlbar, weil über den Preis muss man dann nochmal reden. Viele können, ist das ja auch nicht erschwinglich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sind 100 Kilometer neue Radwege innerhalb der City entstanden. Ich liebe es, Fahrrad zu fahren in Berlin. Ja. Ist schon natürlich ein anderer Schnack, als wenn man das auf dem Land macht, weil man muss echt hochkonzentriert fahren und aufpassen, dass man nicht von hinten von anderen so Kampfradlern irgendwie über den Haufen gefahren wird. Ja. Aber so erkundet man auch eine Großstadt. Also jedem, der, was weiß ich, nach Berlin kommt, kann ich empfehlen, sich ein Fahrrad zu mieten und mit dem Fahrrad die Stadt zu erkunden. Das ist wunderbar.
Ja. Als du mit Josef im Auto gefahren bist, was habt ihr für Musik gehört? Da waren wahrscheinlich zwei Musikfreaks, die aufeinander getroffen sind.
Ja, der hat mir so, der hat mir so ein paar Hip-Hop-Scheiben vorgespielt. Finde ich auch ganz gut, aber ich bin schon längst raus aus dem Geschäft. Ich weiß nicht mehr so richtig, was angesagt ist. Ich höre immer nur das, was mir der Algorithmus irgendwie von Spotify irgendwie vorschlägt. Aber gut, der hat mir irgendwas so Hip-Hop-mäßiges vorgespielt, weiß ich noch. Es war auch echt gut und sehr laut.
Und mit Hip-Hop kennst du dich aus. Du warst mal in einer Combo.
Oh nein!
Was man sich also gar nicht vorstellen kann. Aber du warst mal. Wie viele Auftritte habt ihr gehabt?
Das weiß ich nicht. Also wir waren eine...
Wie hieß die noch?
Nepper Schlepper Schlechte Rapper.
Geil.
Ja. Ja, aber das war es entstanden in meiner Radiozeit mit 3, 4 Radiokollegen und das war jetzt wirklich eigentlich nur so ein Spaßprojekt. Wir hatten immer jeden Samstag eine Sendung, das war eher so Comedy-lastig. Wir haben uns irgendwie Gags überlegt, die haben wir dann so hörspielartig immer eingesprochen und ein Element der Sendung war halt auch, wir produzieren gemeinsam einen Song, jeder schreibt einen Vers oder eine Note und das war richtig schlecht. Ich meine, der Name kommt nicht von ungefähr und das haben wir dann diesen Song zur Aufführung da immer gebracht, haben das dann gesendet und da hat dann tatsächlich irgendwann der damalige Manager der Fantastischen Vier angerufen und hat uns einen Plattenvertrag angeboten und so kam es überhaupt dazu, dass wir überhaupt irgendwie sowas wie so eine lokale Berühmtheit wurden damit. Das war eine Saison, ein Sommer in Berlin, das war damals
das war unser Hit. Ein Sommer in Berlin, ja. Aber ich finde Nepper, Schlepper, Schlechter Rapper nicht so schlecht als Namen. Ich finde es eigentlich relativ originell.
Ja, war auch, ich meine, das fanden wir damals auch, aber wir haben nie an die, also ich zumindest, nie an die große Karriere mit dem Projekt geglaubt. Ja, ich meine, wenn so ein Plattenmanager kommt und sagt, hier, ihr müsst das und das machen, dann geht ihr da und da auf Tour. Und wie so, was ist denn mit unseren Jobs? Der wollte natürlich, dass wir das professionell machen und wir haben das immer für ein Hobby gehalten. Und ja, so kam es dann auch. Also wir sind dem Radiogeschäft treu geblieben.
Was hattest du damals für einen Look? Was hattest du für eine Frisur als Rapper in der Zeit?
Ah, das ist eine sehr tiefgründige Frage,
Christian. Mit anderen Worten eine sehr interessante Frage.
Ich hatte damals Dreadlocks, also so Haare bis hier, so Bob Marley-Style. Heute würde man das kulturelle Aneignung nennen und mich wahrscheinlich irgendwas weiß ich wohin verbannen. Hatte ich damals, ja, aber es war jetzt nicht, weil ich das unbedingt wollte, sondern weil ich in irgendeinem Surfurlaub in Portugal war und dann habe ich da 3, 4 Wochen am Strand geschlafen, weiß ich noch, und dann kam ich wieder und hatte verfilzte Haare, weil ich dann natürlich nur mit Salzwasser und so weiter und so fort. Ja, also unfreiwilliger Dreadlock-Look, würde ich mal sagen. Aber die, weiß ich noch, habe ich dann, nachdem ich geheiratet habe, hat meine Frau gesagt, die Dinger müssen ab. Und dann kam sie am 3. Oktober 1997, ich weiß das noch so genau, es war so ein prägnanter Tag irgendwie, schnippschnapp, waren sie ab.
Wie bist du damals überhaupt zum Radio gekommen? Also warst du Radiohörer als Junge auch und du bist ja aufgewachsen in Rheine. Mhm. Hast du dem WDR gehört?
Oder genau, ich bin mit WDR aufgewachsen und mit Radio Veronica versucht wird AMP Verkehrsinformatie. Also wir hatten da
Piratensender.
Genau, das war
aus den Niederlanden.
Genau, das habe ich immer gehört. Und ich habe mich immer gewundert, was die für abgefahrene Musik hatten. Die waren viel weiter als wir. Die haben schon Black Music gespielt. Das kannte da bei uns noch gar keiner. So Soul, Funk und so Zeug. Fand ich irre spannend. Hat mich total beeinflusst und denke ich ganz häufig noch daran zurück, wie oft ich niederländisches Piratenradio gehört habe. Das hat hat mich irgendwie angefixt. Und ich meine, Rheine, da bist du irgendwie so auf dem platten Land und so, weil so richtig viel los war da auch nie. Man beschäftigt sich zwangsläufig irgendwie mit Popkultur. Ich habe wahnsinnig gerne Musik gehört. Hab mich dafür interessiert, hab 1000 Magazine mir besorgt und so weiter und so fort. Und so kam das dann, dass ich das dann irgendwann so als Hobby fortgetrieben habe. Ich habe dann aufgelegt in so Clubs und hab dann so, ja, ne? Und so bin ich irgendwann nach Berlin nach dem Zivildienst und hab dann da ein Radio gehört, der mich so ein bisschen an diese niederländische Zeit erinnert hat. Also an diese, der hieß halt Kiss FM. Und Kiss die haben FM im Kabel gesendet, okay, und dachte ich, sag mal, wie die moderieren, das kriege ich auch noch hin. Also so wirklich.
So fängt es immer an, dass man denkt, das kann ich auch. Ja. Und oft sieht man auch Leute, die machen das in den tollen Jobs und machen das gar nicht so gut. Mhm. Aber die sind wiederum Motivation für die, die nachkommen. Ja. Bei dir war es auch so.
Ja, das war genau, das ist mein Antrieb gewesen. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, hier, ich will bei euch ein Praktikum machen und ich komme gleich vorbei und habe sofort aufgelegt, ohne eine Antwort abzuwarten. Dann bin ich doch aufgestanden und habe gesagt, ich habe doch gerade angerufen hier. Ich bin der wegen dem Praktikum. Die haben sich schlapp gelacht über diese Art und haben dann, so fing das an. So bin ich da. Und das war der Anfang meiner Medienkarriere.
Was für ein Selbstbewusstsein. Ich hätte mich das nie getraut, ums Verrecken nicht.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das war nicht Selbstbewusstsein, weil so selbstbewusst war ich wirklich nicht. Das war so gepackt, weil ich bin jetzt in Berlin, da muss man irgendwie was neu machen. Da muss man, so frech, kommt weiter, habe ich, glaube ich, gedacht. So ein bisschen, so diese Attitüde hatte ich.
Ist gut, ist clever.
Und das ging Gott sei Dank auf.
Ansonsten konnte man in Rheine natürlich nur kicken. Am Nachmittag, oder?
Ja, ich
weiß. Also du bist großer Sportfan, das weiß ich. Mhm. Du warst ja auch als Sportreporter für den RBB. Weißt du, was mich auch gewundert hat? Mhm. Ich war erstaunt, als ich mir deine Vita ein bisschen durchgelesen habe, wie viele Jobs du schon gehabt hast, wie viele Sender du schon bedient hast. Mhm. Unglaublich. Also du hast oft gewechselt. Also nicht nur Sendungen an sich, das ist ja auch okay, aber auch Sender.
Ja, oder? ja. Also ich finde es gar nicht so unstet, wie du das jetzt vielleicht betrachtest. Also ich habe für viele gleichzeitig auch gearbeitet. Als ich beim RBB war, habe ich parallel für den WDR gearbeitet. Mhm, ja. Und da war ich schon in dieser News-Schiene und so ist das ZDF überhaupt auf mich aufmerksam geworden. Und beim Radio, klar, erst war ich bei KISS. Dann war ich, glaube ich, bei einem kommerziellen, da war ich kurz mal ein Jahr bei RTL und so. Und in der Zeit war auch kurz mal Vox. Ja gut, also es kommt schon einiges zusammen, wenn man es in der Summe sieht. Du hast schon recht, Christian.
Es liest sich halt so.
Ja. Darf ich aufmachen?
Ja, es wäre sogar beleidigend, diese Gastfreundschaft, wenn du sie nicht angenommen hättest hier.
Ja.
Mitri macht gerade sein Wasser auf. Ja. Wie oft ist eigentlich, wenn jemand deinen Namen ausgesprochen hat, Mitri Serin, wie oft ist schon iPhone angesprungen, wegen Siri?
Das ist so. Das ist so. Siri, das ist immer angesprungen. Ich habe es da deswegen ausgeschaltet bei mir. Ich meine, jetzt auch aus Datengründen, Datenschutzgründen mache ich es auch nicht an. Aber passiert total häufig. Klassiker. Also wenn Leute meinen Nachnamen akzentuiert irgendwie rufen, sprechen oder was weiß ich, ist das Handy immer angegangen. Dachte ich, ey, das ist ja wohl der allergrößte Witz. Siri, ja.
Wie ist das bei der Heute-Sendung? Da wird doch dein Name wird doch gesprochen von dem Off-Sprecher heute Abend mit Mitri Serin.
Mit Mitri Serin, ja.
Aber gut, bei Serin, glaube ich, ist ja, wenn es nicht vorne betont wird, dann klingt es nicht ganz so ähnlich.
Ja.
Ansonsten würde ich denken, dass wirklich vor den Fernsehern die iPhones ansprechen.
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Nee, das glaube ich nicht. Nee, das ist halt so Serin wie Aspirin. So muss man sich das so ein bisschen, ne, wenn man, also Betonung auf dem zweiten I.
Kommt ja auch eher aus der syrisch-arabischen Ecke, oder der Name?
Eigentlich, Christian,
eigentlich
heiße ich Mitri el-Hello.
Ne? Mitri el-Hello.
Mitri ist Mitri.
Ja.
El-Hello.
El-Hello. Was heißt es, der?
Ja, der Süße, der Honigmensch oder was weiß ich. Irgendwie so aus der Ecke kommt dieser Name. Helloe heißt süß. Und Hello, ja, irgendwie kommt das dann. Und das wurde dann übersetzt ins Türkische. Das heißt es wohl Şeker, dieses Şirin, irgendwie so. Und aus Şirin hat meine Mutter dann irgendwann Serin gemacht, weil die war es dann irgendwann leid da beim Amt und bei den Behörden ständig immer, weil dieses S hat normalerweise diesen Haken unten.
Genau, wie heißt der? So ein CD oder was?
Ja,
wie heißt der
das Haken? Kann ich dir gar nicht genau sagen. Okay. So ein Fleischerhaken da unten unter dem S und das ist dann gleichzeitig das SCH, so spricht man es dann.
Die Sportleidenschaft. Du warst auch damals als Sportreporter unterwegs im Sommer aller Sommer 2006.
Es war so oder? Genial.
Ja, das glaube ich. Es war für alle genial. Und du hast gearbeitet. Was sind deine Erinnerungen an diesen?
Es war ein Jahrhundertsommer 2006 in Berlin. Es war bestes Wetter und es war die allererste Fanmeile, die es überhaupt gegeben hat. Die wurde da am Brandenburger Tor installiert und wir hatten unser Studio direkt da am Brandenburger Tor und es war so aufregend und so aufgeladen, dass ich mich nur mit besten Gefühlen daran zurückerinnere, weil das war so schön, diese Menschen zu sehen, weil tatsächlich das, was der Franz Beckenbauer da gesagt hat, die Welt ist zu Gast bei Freunden, das hat man da gesehen. Da wer da alles in Berlin war, das war ja unglaublich. Und wie man auf einmal so nationale Symbole wie die Deutschlandflagge ganz anders kennengelernt hat, für die man, das haben wir damals ja groß thematisiert. Also da gab es ein tolles, neues, schönes Wir-Gefühl, wo Deutsche, auch Neudeutsche, also quasi welche Zugewanderte, die dann später Deutsch wurden. Auf einmal, es war alles eins, das war ganz toll. Und ich durfte da jeden Tag arbeiten, 4 Wochen. Das war eigentlich somit die schönste Arbeitszeit, an die ich mich zurückerinnern kann in Berlin. Das war super.
Du als Bayern-Fan.
Ja. Also, ja, aber ich meine
kommst also aus Rheine.
Mein Bayern-Fantum hat ein bisschen gelitten in den letzten Jahren, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin immer, man kann das nicht abschütteln, man bleibt ja immer ein Leben lang ein Fan. Ich bin damals Fan geworden, weil ich so unglaublich beeindruckt war vom Spiel des Karl-Heinz Rummenigge. Der hat mich als junger Stürmer, ich habe selber lange Fußball gespielt, dachte ich, das ist ja unglaublich, wie der spielen kann. So bin ich Bayern-Fan geworden und dann wollte ich jedes Spiel von ihm sehen und habe das dann auch und so kam das dann. Ich hatte ein Rummenigge-Trikot, ich hatte irgendwie Bayern-Bettwäsche und habe aber eigentlich immer nur Rummenigge gemeint damit und so. Aha. Ja, so ist das. Karl-Heinz Rummenigge, what a knee, ne? Da haben doch Denise und Richards
gehabt. Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge. Ja. Karl-Heinz Rummenigge.
What a man. jedenfalls, ja, aber der Verein und diese Arroganz und so, das ist, also es hat mich so ein bisschen, es gab schon so eine Entfremdung, muss ich sagen. Aber ich bleibe trotzdem Bayern-Fan, ja.
Ich war doch trotzdem beeindruckt. Ich glaube, weil ich es gelesen habe bei dir, bei Twitter oder X oder was es damals war, im Mai 2023, da weiß man aber nicht mehr, was es damals war. Da hast du gesagt, ich hab's gesagt und ich wiederhole es nochmal gerne. Der BVB wird deutscher Meister und es ist richtig so. Und da habe ich mich gefragt, was hat dich zu dieser Aussage verleitet? Also streng genommen Bayern-Fan, auch wenn du vielleicht mal mit der Führung gehadert hast in der Zeit, aber du wolltest sogar, dass der BVB Meister wird.
Ja, ich fand einfach, dass die, also da bin ich dann auch schon so, wenn eine Mannschaft keinen guten Fußball spielt, und das war in der Saison ja bei Bayern so, die haben da einfach irgendwie immer so zu viele Auf und Abs gehabt, keine Konstanz. Und ich fand das dann extrem unverdient, wie Bayern Meister geworden ist. Und nur weil es die Dortmunder nicht hinbekommen haben da am letzten Spieltag. Das war ja wirklich sehr, sehr bitter und tragisch. Ich habe das Spiel zusammen mit Dunja gesehen und so. Das weiß ich noch. Das war wirklich lustig. Dunja ist ja großer Gladbach-Fan und so. Und eigentlich immer gegen Bayern. Sie zieht mich auch immer mit meinem Bayern-Fantum da auf und so. Ja. Aber ja, ich bin dann immer für die Mannschaft. Ich bin jetzt zum Beispiel auch so sehr für Leverkusen. Wie toll die spielen, wie erfrischend, wie ist doch toll. Das ist ganz ja toll. Herrlich. Also das feiere ich total ab. Also da lege ich die Scheuklappen auch ab. Ist mir völlig wurscht.
Du warst ein ganz guter Fußballer, oder?
Also, ja, ich war Auswahlspieler, ja.
Das ist richtig cool. Das heißt, wann hast du angefangen?
Ich hab, ganz früh? Ja, ich bin Straßenkicker, dann quasi auf der Straße entdeckt worden.
Nein.
Dann kam irgend so ein Typ und meinte, hier kannst du im Verein spielen. Und dann,
wie, wirklich auf der Straße?
Ja.
Sowas gibt es?
Ja, es gibt es ja tatsächlich. Da laufen die Rheine, laufen die Talentscouts noch frei rum, sag ich dir. Aber dann habe ich beim VfB Rheine gespielt, dann war ich so in der Jugend, waren wir wirklich echt gut. Wir sind bis heute die erfolgreichste Jugendmannschaft da des Vereins. Also wir waren dann Kreismeister, Westfalenmeister, Vize-Westdeutscher Meister. Ja, und dann spielt man natürlich auch Westfalenauswahl und ist dann in Duisburg-Weda oder in diesem, da wo die Auswahltrainings immer stattfinden. Das war toll.
War auch kein Problem, also für dich, auch für deine Eltern, dass du dann zur Auswahl Camps bist oder so.
Nö, das fanden die ja super.
Super cool.
Ja, aber gut, dann als ich dann im Teenie-Alter war, dann kommen die üblichen Sachen und dann war ich dann irgendwie nicht mehr so gut. Immer wieder musste seine Aufmerksamkeit geweckt werden, seine Konzentrationsbereitschaft.
Was hattest du für eine Jugend in Rheine? Also deine Eltern sind ja als Gastarbeiter damals gekommen, haben ja beide gearbeitet dann. Ne? Schlüsselkind? Das ist der Klassiker?
Ja, stimmt. Hochhaussiedlung, Arbeitersiedlung. Meine meine Eltern haben beide so in der Textilindustrie irgendwie gearbeitet und die waren eigentlich nie da, weil die in so einem Schichtsystem gearbeitet haben. Und meine Schwester und ich haben uns da quasi selber, es war so eine Art interessantes Survival-Training. Wir haben uns da teilweise auch selber was gekocht, wenn wir aus der Schule kamen. Da war dann nie jemand da oder so. Und Schlüsselkind in der Tat. Ich hatte einen Schlüssel und habe dann nach der Schule nicht immer die Hausaufgaben gemacht, sondern eher den Fußballplatz gesucht. Und ja, so bin ich groß geworden. Und Sport war extrem wichtig für mich. Das war so meine Familie. Da habe ich auch viel gelernt, so Disziplin und Fleiß, alle so Tugenden, die mir heute noch nützlich sind, ehrlich gesagt. Und vor allen Dingen das, wie man zusammen klarkommt, das lernst du da schon ganz gut. Darum kann ich das wirklich allen nur empfehlen. Also Sport ist eine unglaublich tolle Schule für alles Mögliche im Leben.
Für dich war das ja auch normal, dass du dann nachmittags alleine warst. Oder hast du neidisch auf MitschülerInnen geschaut, die einfach Eltern zu Hause gehabt haben, die mittags für sie gekocht haben?
Gute Frage. Also ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich manchmal schon so ein bisschen neidisch war auf so ein ganz geregeltes Familiending, wo die Kinder nach Hause kamen. Und dann hat die Mutter was gekocht und dann saß die Familie zusammen. Das gab schon, dass ich da manchmal dran gedacht habe. Oder interessant waren ja auch immer die Momente in der Pause, wo die dann sozusagen ihre Schultasche geöffnet haben. Und dann hast du gesehen, was die alles mitbekommen haben von ihren Eltern. Die Brotdose auf und alles so irgendwie auf Kante geschnitten, Krusten abgeschnitten und so. Und so, das hat bei uns, gab's das nicht.
Aber was hattest du?
Also ich hatte, glaube ich, ich musste mich da irgendwie selber drum kümmern. Also meine Mutter hat mir zumindest keine Brote geschmiert oder so. Das gab, war auch, glaube ich, schon, wollte ich vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich kann mich kaum erinnern. Ich glaube, ich habe mich eher von Junkfood ernährt. Das war dann damals so.
Gab es irgendetwas, was du bei deiner eigenen Familie, wie viele Kinder hast du? Drei, glaube ich?
Ja.
Drei?
Ja.
Was du bei denen anders machen wolltest? Damit es nicht so ist wie bei dir?
Ja, das hast du immer. Ich wundere mich dann aber, wie schnell man, sobald man selber Familienvater ist, in diese Muster verfällt, die man eigentlich früher immer kritisiert hat. Also man wird ja dann doch wie die Mutter oder also zumindest, was man so anbietet und wie man so macht und wie man auf Regeln pocht. Und klar, du musst es ja irgendwie managen, diesen Löwenzirkus da zu Hause. Und ohne Regeln geht's nicht. Und ich habe mich ja immer gegen alle möglichen Regeln gewehrt und so.
Warst du so einer? Warst du so ein kleiner Rebell auch?
Nee, ich war ganz artig, immer. Ich habe alles gemacht, was die Eltern gesagt haben. Das ist schon schwierig. Also das ist eine gute Frage. Ich kann da gar nicht so eine genaue Antwort drauf geben. Aber natürlich willst du für deine Kinder das Allerbeste. Ob der Weg dahin und wie man das umsetzt jetzt richtig ist und ob der sich so sehr unterscheidet von den Eltern. Ich habe schon oft daran gedacht, ich mache das auf jeden Fall anders. Mein Vater war früh weg. Meine Mutter hat das quasi alles alleine gewuppt. Das war bei uns natürlich anders. Ich bin mit meiner Frau, wir managen das zusammen, klappt gut. Also das, darum kann man es so schlecht vergleichen. Aber es gibt viele Dinge, die ich übernommen habe. So, ne? Das ist schon so Marotten oder ja.
Das. Wie zum Beispiel? Welche Marotte?
Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich muss jetzt ein Beispiel finden. Ne? Ich bin immer noch unordentlich.
Okay. Was ja harmlos ist.
Was harmlos ist, aber zu Konflikten führt. Na klar, es ist ja so. Mhm. Und das habe ich jetzt quasi geändert. Ich bin jetzt nicht mehr unordentlich.
Wie hast du das geschafft?
Ja, nee, ich habe so viel Chaos in meinem Leben, da brauche ich zumindest zu Hause Ordnung. Also ich bin ständig unterwegs und dann klappt dies nicht und das nicht, dann muss man das irgendwie alles miteinander koordinieren und darum, ja, habe ich das irgendwie gesagt, so jetzt muss ich was ändern und dann fängt es an mit der Ordnung zu Hause, es muss immer alles schön sauber sein. Und das ist auch meditativ, ne? Wenn du da irgendwie erstmal diese Keramikglasplatte des Herdes so sauber wienerst, dass die so aussieht wie neu, das ist doch was Schönes, oder?
Und dafür hast du Zeit. Was würde deine Frau jetzt sagen, wenn sie neben uns säße?
Die würde sagen, was für ein absoluter Quatsch, das macht doch immer ich.
Oder?
Ja.
Ja. Ja, aber der gute Gedanke zählt.
Ja, ne? Absolut.
Ja, musst du Vorbild sein für deine Kinder? Also in solchen Sachen?
Oh Gott.
Ich meine, du bist ja sehr wenig zu Hause,
ja,
muss man auch sagen.
Ja, das ist ja, oder? So wenig jetzt auch nicht. Okay. Also ich, wie gesagt, ich bin ja 10 Tage nicht da ungefähr im Monat.
Wie alt sind deine Kinder? Sind die schon über 18?
Ach, ist nur noch einer.
20?
Ja,
25,
schon
30?
Ja, nee, 30.
Also du bist ja selber gerade erst mal 41.
Nee, also meine Tochter ist Mitte 20, mein Sohn ist Anfang 20 und der Jüngste, der ist noch zu Hause.
Ja.
Die anderen beiden sind raus und der Jüngste ist 16.
Okay. Der Jüngste ist autistisch, oder? Ist
nee.
Das ist der Mittlere.
Ja.
Weil du hast oft darüber geschrieben, auch,
ja.
auch um Verständnis zu wecken. Mhm. Wo begegnet dir im Alltag einfach auch Unverständnis für autistische Kinder?
Ja, gut. Also die meisten denken ja bei Autismus, das sind so Rain Man-Menschen. Ne? Also Rain Man, dieser Film mit Dustin Hoffman, dass das sozusagen so Menschen sind, die eine wahnsinnige Sonderbegabung haben. Was weiß ich, die bis auf die letzte Kommazahl, die Pi-Zahl, die irgendwie herbeten können. Und das ist nicht so. Das betrifft nur 5% der Autisten haben so eine super Inselbegabung.
Okay.
Oder das ist so ein Vorurteil, was man oft hat und viele, man sagt auch nicht mehr Autist, sondern man sagt eigentlich im Spektrum, weil
im
das
Spektrum.
Ja, weil das so großflächig ist, weil jeder anders ist und so, man kann das nicht so spezifizieren, also man, die haben halt schon soziale Einschränkungen, ne? Alles gucken ja nicht gerne Menschen an, zu viel Nähe ist auch nicht gut und leben ja oft so in ihrer eigenen Welt, darum kommt das ja dieses Auto.
Stimmt.
Die Silbe vor dem Wort Autismus. Aber das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Ne? Autistische Kinder, das muss man erstmal entdecken. Die Diagnose erfolgt wahnsinnig spät bei vielen. So erst, was weiß ich, so im Teenageralter. Das war bei unserem Sohn auch so.
Ja.
Ne? Du weißt dann halt lange nicht, was ist denn da, wieso denn? Ist schon Sonderling, speziell und so weiter und so fort.
Ja.
Und da muss man denen, die vielleicht jetzt gerade Kinder haben und nicht genau wissen, was ist da eigentlich los, denen muss man das vielleicht auch nochmal sagen, dass es ganz normal ist, dass sich das erst später herauskristallisiert. Das ist irgendwie interessant, dass und Therapien gibt es gar nicht, also diese ganze Therapielandschaft in Deutschland ist unglaublich schlecht aufgestellt und vor allen Dingen auch die Schulform. Ne? Wie willst du die eigentlich richtig so beschulen, dass das klappt? Und
wie hat das bei euch geklappt?
Ja, also da gibt es dann immer in Schulen so einen Integrationshelfer. Ne? Mhm. Das gab es damals in Berlin. Aber die Situation ist da ganz, ganz kritisch, ist herausfordernd, weil die ganze Schullandschaft gerade natürlich zu kämpfen hat mit unglaublich vielen Herausforderungen und so. Also es ist wirklich nicht einfach, wenn man so Kinder im Spektrum hat und die dann beschulen muss und das sozusagen auch in so einem normalen Familienleben auch stattfindet. Mhm. Ne?
Ja.
Er war das Sandwich-Kind, genau zwischen der großen Schwester und dem Jungen und so, das war gar nicht so einfach.
Ja. Aber es ist auch das, was bei Greta Thunberg zum Beispiel auch diagnostiziert wurde.
Ja,
ne?
ja.
Also die können schon auch
absolut
ein tolles Leben leben. Ja, das vergisst man ja natürlich.
Ja, ja.
Aber also ich will jetzt nicht zu privat werden, aber der geht seinen Weg und der ist auch happy.
Ja. Also die sind selber hochzufrieden. Ne?
Ja.
Das ist so, man interpretiert da häufig irgendwelche Dinge rein. Man erfährt nur nicht so viel über deren Gedankenwelt immer. Also das muss man dann, da muss man schon so einen Schlüssel finden, wie man an Gefühle, an Emotionen auch teilhaben kann, weil das ist nicht so offensichtlich, ist nicht so, dass mein Sohn jetzt irgendwie über seine Gefühle spricht oder so groß.
Nein.
Das findet nicht statt.
Wir Männer ja sowieso schon mal nicht.
Auch das kommt dann nochmal dazu, aber das mit Greta Thunberg, es gibt ja viele, die im autistischen Spektrum sind tatsächlich.
Ja.
Und Greta Thunberg ist eigentlich ein ganz interessantes Beispiel dafür.
Ist dein Sohn denn Fußballfan? Ist
ja.
das eine Leidenschaft, die ihr miteinander teilen könnt?
Absolut riesiger Fußballfan. Wir gucken ziemlich häufig zusammen Fußball. Das ist etwas, was verbindet.
Auch Bayern?
Nein, der war mal Bayern-Fan, aber meine beiden Söhne sind auch beides große Fußballfans, haben sich beide von mir mehr oder weniger distanziert, haben schon so ein Herz für Bayern, aber sind eher so auf dem internationalen Fußballmarkt, irgendwie die großen von Barcelona, Madrid, Turin und was weiß ich.
Aber es ist auch ungewöhnlich. Das finde ich noch so toll. Man versucht sich ja immer von seinen Eltern abzugrenzen, aber der Fußballverein wird ganz oft übernommen vom klassisch damals Vater, heutzutage beide Eltern, aber das wird übernommen und das finde ich ganz interessant.
Hast du es auch oder was?
In meinem Fall leider nicht, aber ich weiß es von Freunden. Ich habe eine Tochter, die interessiert sich gar nicht für Fußball.
Okay, ja.
Von daher, okay, gut, nur zusammen ins Stadion.
Ja.
Das geht nicht mit dem Sohn.
Okay, also meinst du jetzt in meinem Fall?
Ja.
Doch, ich habe meine Kinder.
Na, aber weil der ja auch nicht so Menschenmassen so gerne mag.
Macht er dann eine Ausnahme. Das wirklich? Stadion findet er super. Ja, ja. Das finde ich auch ganz gut. Also ich war früher, ist jetzt lange nicht mehr passiert, ehrlich gesagt. Ich glaube, das letzte Mal war irgendein Nationalmannschaftsspiel gegen Brasilien. Das ist schon ein paar Jährchen her. Aber als sie klein waren, war ich oft mit denen hier im Hertha-Stadion. Na klar, war ich total oft da.
Ja. Mitri, das war eine schöne Stunde hier.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Christian.
Danke dir und ich sage bis die Tage.
Bis die Tage und allen Hörerinnen und Hörern alles Gute.
Talk mit Tees.